Liebe Gemeinde, liebe Gäste und Freunde, eine berührende, bewegende Geschichte. Wir haben sie heute in verschiedenen Facetten schon erlebt. Danke für das Anspiel. Das war ja nicht nur für die Kinder, sondern das, denke ich, spricht auch uns an. Dabei hatte alles ja damals so gut angefangen. Gott, der Schöpfer von allem, ruft diese Welt ins Leben. Und Gott schaut die Schöpfung an und sagt: Schau an, das ist gut oder sehr gut sogar. Und dann geht's anders weiter. Der Mensch missbraucht dann seine Freiheit, die Gott ihm gegeben hat, und wendet sich gegen Gott, so der berühmte Sündenfall. Und damit nicht genug, es setzt sich fort. Der Mensch missbraucht die Freiheit, die er bekommen hat von Gott, und wendet sich gegen den anderen Menschen. Ein weiterer Sündenfall bei Kain und Abel. Ich glaube, dass die ganze Dramatik dieser Ereignisse im Verhältnis zu Gott und zum Nächsten unter dem Licht des Doppelgebots der Liebe, das Jesus aufstellt, besonders deutlich wird. Da heißt es ja zum einen: Du sollst Gott lieben über alles. Da ist meine Gottesbeziehung betroffen. Und es geht ja weiter: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Gebote, die für Jesus untrennbar sind und auch bis heute gelten. Du sollst Gott lieben über alles, und dann der erste Sündenfall. Und dann: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und die Geschichte von Kain und Abel, der Sündenfall gegen die Nächstenliebe. In Sachen Kain und Abel habe ich diese Predigt genannt. Mancher mag vielleicht an einen Buchtitel von Ephraim Kishon denken. Da gibt's auch ein Buch in Sachen Kain und Abel, wo das Ganze als Karikatur und kabarettistisch dargestellt wird. Dieser Mord am eigenen Bruder ist aber kein Kabarett, aber auch kein Krimi. Auch wenn, das habe ich so mitbekommen, an den Universitäten, an den juristischen Fakultäten, wo Jus studiert wird, mit Vergnügen dieser Mordfall Kain und Abel eben in Sachen Kain und Abel analysiert wird. Das geschieht regelmäßig. In Sachen Kain und Abel, dieser Sündenfall am Nächsten, greift ja tief hinein in die Beziehung zu Gott und auch zum anderen Menschen. Gerade das Ende dieser Erzählung macht das ja deutlich, dass jemand sogar vor Gott flieht und auch unstetig wird, was Menschen betrifft. Auch wenn Kain, so wird es dann weiter in der Bibel erzählt, neue Beziehungen aufbaut, aber in einer großen Distanz vom Nächsten und auch von Gott. In Sachen Kain und Abel ist kein Fall für die Vergangenheit auf den ersten Seiten der Bibel, und es ist nicht damit getan, dass diese Geschichte da erzählt wird und wir können weiter umblättern. Sondern ich denke, dass Kain und Abel eine Sache ist, die auch die Gegenwart und Zukunft betrifft. Wo immer Menschen Gott und auch dem anderen Menschen begegnen. Ich denke, dass wir gerade auch in dem Einspiel, in der Spielszene für die Kinder mitbekommen haben, was auch heute noch zwischen Menschen passiert. Der Theologe Christoph Müller schreibt Folgendes zu dieser Geschichte. Er sagt: Wenn wir die Geschichte nicht von vornherein von uns wegschieben, beginnen wir meistens irgendwo und irgendwie mitzuspielen. Bin ich Kain? Bin ich Abel? Oder bin ich beides? Bin ich Kain und Abel? Es ist eine Geschichte mit Widerhaken, sagt er. Also wer mal angeln war und erlebt hat, wie so ein Angelhaken im Finger stecken kann, ich kenne das, unangenehm. Den wird man so schnell nicht los und es bleiben Narben zurück. Es ist eine Geschichte mit Widerhaken. Manche werden vielleicht spüren, dass sie in den beiden Rollen von Kain und Abel nicht mitspielen wollen. Sie verweigern sich. Ich bin doch nicht der Kain. Ich bin doch eher der Abel, aber auch nicht wirklich. Und Christoph Müller schreibt weiter: Ist es nicht, so werden Sie fragen, eine Gewaltgeschichte, die Sie, wenn wir sie schon mitspielen sollten, anders gestalten würden? Gibt es vielleicht alternative Konfliktlösungen? Wie könnte die Geschichte noch ausgehen? Oder lassen sich vielleicht Konfliktlösungsstrategien entwickeln und anwenden? Oder muss es bei diesen Distanzstrategien zwischen den beiden bleiben, was dann schließlich zum Mord führt? In Sachen Kain und Abel, das ist mehr als ein Mordfall der Geschichte. Schauen wir nochmal zurück, ganz kurz. Adam und Eva, da geht es um die Beziehung von Mann und Frau, die Gott konstituiert. Bei Kain und Abel geht es um die Beziehung zwischen Brüdern, Geschwistern. Kain und Adam und Eva, da geht es um gegenseitige Hilfe. Die sollen füreinander da sein, sind aufeinander angewiesen. Und Kain und Abel? die sind nebeneinander, fast auf Augenhöhe, fast gleichberechtigt, und doch steckt in diesem Verhältnis, diesem Nebeneinander bereits Feindschaft des Gegeneinanders, des Vergleichens, der Konkurrenz. Sind Brüder und Geschwister natürliche Rivalen? Schauen wir mal in unsere Familien hinein. Da gibt es ganz fantastische Beziehungen zwischen Geschwistern. Und gleichzeitig gibt es Beziehungen, wo man sich sehr fremd wird, wo eine Rivalität, ein Vergleichen da ist, wo es um Neidgeschichten geht, Konkurrenz und Vergleich. Alle Menschen werden Brüder, so heißt es so schön in der Ode an die Freude. Und gleichzeitig werden sie Rivalen, Konkurrenten, Streiter und Feinde. Weil das Nebeneinander von Gleichgestellten mit ganz viel Konfliktmöglichkeiten belastet ist. Schauen wir mal auf Kain. Kain ist immer einen Schritt voraus. Wir haben das eben in der Textlesung auch gelesen, wie sein Name gedeutet wird. Das ist ein Siegertyp. Kain ist ein Siegertyp. Und das wird von Anfang an deutlich. In dem Moment, wo er geboren wird, jubelt seine Mutter, sagt, ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe Jahwes. Ja, also ich hab's geschafft, mit Gottes Hilfe diesen Menschen hervorzubringen. Das ist ein Sieg der Schöpfung und ein Sieg der Familie. Und dann ist Kain wieder einen Schritt voraus. Immerhin ist er der Erste, der von den Früchten des Ackerbodens ein Opfer bringt. Also er kommt auf die Idee, Gott etwas anzubieten, Gott etwas abzugeben. Also eigentlich ein Mensch zur Freude seiner Eltern, auch zur Freude Gottes. Der macht eigentlich alles richtig. Und dann dieser andere, der Abel. Seine Geburt wird nur so nebenbei erwähnt. Da kommt noch einer zur Welt, der bekommt den Namen Abel. Das ist das Schicksal des Zweitgeborenen, könnte man sagen. Sein Name, Windhauch, kaum auszusprechen im Hebräischen. Das verschwindet, das bleibt nicht. Eva gebar, noch einmal heißt es, den Bruder, Abel. Der Jubelruf bleibt aus. Und das Schicksal liegt bereits in seinem Namen vorgezeichnet. Windhauch. Ist er geboren, um zu leben? Nein, er ist geboren, um schließlich erschlagen zu werden. Er ist vergänglich, ein Hauch, nichtig und wird zu seinem Namen ganz gerecht. Und doch sind die beiden eine Zeit lang miteinander unterwegs, Kain und Abel. Brüder, Geschwister, sie sind füreinander gleichzeitig Konkurrenten und Rivalen. Und ihre Berufe? Vielleicht gibt's da auch eine Konkurrenz. Da ist Kain der Ackermann, bodenständig, der behütet, bewahrt, müht sich ab. Der ist sesshaft, der weiß, wo er hingehört, der ist mit beiden Beinen fest verwurzelt. Mit Mühe beackert er das ihm anvertraute Stück Erde. Er muss warten, geduldig sein, bis etwas entsteht. Da muss etwas reifen, es braucht Zeit. Und keine Hektik und Bewegung schadet nur. Nur nicht zu früh ernten, nur nicht zum falschen Zeitpunkt pflügen. Und wenn das Unwetter kommt, auch das ertragen. Ganz im Gegensatz Abel, der Schafhirte oder der Hirte. Auch er ist ein Hüter und Bewahrer, aber er ist beweglich, er ist flexibel. Er ist immer im Aufbruch zum Neuen. Da, wo etwas abgegrast ist, bleibt er nicht stecken. Wenn er merkt, hier ist nichts mehr zu holen, geht es weiter. Er ist flexibel, immer bereit zum Aufbruch, ungeduldig, fast ein Getriebener, ein ganz lebhafter Mensch. Man könnte das Ganze als Arbeitsteilung gut miteinander bewältigen, könnte sich ergänzen. Oder man könnte auch das Konfliktpotenzial darin sehen. Ist ja heute noch in der dritten Welt so, dass da, wo die Nomaden auftauchen, die Ackerleute massive Probleme haben. Und da, wo der Acker bebaut ist, man die Nomaden möglichst fernhalten möchte. Konkurrenz. Hier geht es ums Überleben. Konkurrenz in den Arbeitsweisen, in den Zielvorstellungen und bei Kain und Abel sogar bis ins geistliche Leben hinein. Obwohl beide ja zunächst genau das Gleiche und richtig tun. Und auch da ist Kain einen Schritt voraus. Das heißt, Kain brachte von den Früchten des Feldes Jahwe eine Opfergabe. Gut so. Er dankt Gott für das, was er geschenkt bekommen hat. Auch als Resultat seiner Mühe. Und dann heißt es, Abel macht es ebenso. Er brachte von den Erstlingen der Herde und von ihrem Fett Jahwe eine Opfergabe. Ich frage mich, wieso opfern die eigentlich getrennt? Gibt es da einen geistlichen Konkurrenzkampf? Oder im Guten möchte auch jeder wirklich seine Gottesbeziehung ganz spezifisch leben, was ja auch in Ordnung ist. Immerhin wollen sie ja dasselbe. Sie wollen Gott ein Opfer bringen und ihre persönliche Gottesbeziehung leben. Aber wie wäre es, wenn sie das miteinander tun würden. Wenn der eine den anderen einlädt und sagt, wir feiern jetzt Gottesdienst miteinander. Du brauchst nicht alleine vor Gott zu stehen. Ich bin an deiner Seite. Ich opfere mit und ich schaue mir mal an, was Gott dir anvertraut hat. Wie wäre das? Stattdessen auch da eine Konkurrenzsituation. Auch geistlich kann man sich Konkurrenz machen. Der eine betet Gott so an und der andere so. Und wer macht es denn richtig? Was geistlich gut gemeint ist und auch beabsichtigt ist, geht im brüderlichen Gegeneinander gründlich schief. Jeder will doch das Beste für Gott und sich, aber jeder tut es ohne den anderen. Das Ganze explodiert dann, als Jahwe, Gott, auf die Opfergaben blickt. Da heißt es, Jahwe blickte auf Abel und seine Opfergabe, aber auf Kain und seine Opfergabe blickte er nicht. Gott mischt sich ein und alles eskaliert. Aus dem Nebeneinander wird jetzt ein Gegeneinander. Dann kommen sie, die Fragen. Warum sah Jahwe Abel und sein Opfer eigentlich gnädig an, Kain und sein Opfer eigentlich nicht? Oder woran erkannten Kain und Abel eigentlich, ob ein Opfer angenommen ist oder nicht? Das sind ja reichlich diskutierte Fragen in der ganzen Theologiegeschichte. Interessant ist, dass die Antwort offen bleibt. Der Text gibt keine Antwort darauf. Dass Jahwe das Opfer Kains nicht annahm, kann weder mit seiner Gesinnung begründet werden, noch auf irgendeine falsche Form der Opferpraxis. Entscheidend ist, denke ich, vielmehr das Nebeneinander der Geschwister, wo das Gleichgewicht zwischen Brüdern und Gleichgestellten ins Ungleichgewicht gerät. Der eine, Abel, bekommt, was dem anderen, Kain, versagt wird. Und das Ganze noch nicht mal aus eigener Schuld, auch wenn es jetzt zu einer Reaktion kommt, die zur Schuld führt. Die Reaktion Kains ist ja durchaus nachvollziehbar. Und wer sensibel ist, wer seine Emotionen kennt, wird sich an solche Situationen auch erinnern können. Ob das jetzt die eigenen Geschwister sind oder Geschwister in der Gemeinde oder andere Leute oder die Nachbarn im Freundeskreis, in der Familie, wo auch immer. Eine normale, auch berechtigte Reaktion. Wenn die Erfahrung gemacht wird, dass das Nebeneinander jetzt aus dem Lot gerät. Die Bibel heißt es, da wurde Kain sehr zornig und sein Gesicht senkte sich. Das war vorhin schön dargestellt, wie die, wie hieß sie? Kainina nicht schauen konnte, ja? Nicht anschauen konnte, die Mutter. Da ist ein Bruch der Beziehung da. Und die Gemeinschaft zu Abel wird ja auch abgebrochen. Die Beziehung ist gebrochen, der Blick erreicht den anderen nicht mehr. Und trotzdem schaut einer hin. Gott schaut hin. Jahwe fragt Kain nach dem Ziel seines Handelns, danach, was Kain jetzt vorhat. Was planst du eigentlich? Was hast du jetzt vor? Eine ganz offene Frage, auch nicht manipulativ. Das ist eine echte Frage. Und Jahwe nennt dem Kain auch die Konsequenzen für das, was jetzt geschehen kann. Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Luther übersetzt das, wenn du fromm bist, dann passiert das, wenn du nicht fromm bist, dann das. Halte ich für eine falsche Übersetzung. Müsste eher sagen, Kain, wenn du es gut machst, dann kannst du deinen Bruder wieder ansehen. Dann gibt es Beziehung, gibt es Gemeinschaft zwischen euch. Wenn du es nicht gut machst, dann bist du in Gefahr, zum Spielball deiner Gefühle zu werden. Dann kommt es zur Rivalität, zur Konkurrenz und zur Feindschaft. Da geht etwas gründlich schief. Und dann dieses Bild von der Sünde, die vor der Tür lauert. Das sind so die Gefühle von Rivalität, von Konkurrenz, von Streit und Feindschaft. Das lauert irgendwo da. Und das kann vollständig von einem Menschen Besitz ergreifen, macht uns diese Geschichte deutlich. Wo ein Nebeneinander, ein Miteinander, eine Gemeinschaft von Brüdern, von Geschwistern, die miteinander leben müssen auch. Dieser Lebensraum ist ja sehr begrenzt. Und die auch mit Gott leben wollen, was auch gut ist. Auf einmal droht eine dämonische Dimension anzunehmen, wo es zum Gegeneinander wird, zur Rivalität, zur Konkurrenz, zum Streit, zur Feindschaft. Doch das letzte Wort ist ja noch nicht gesprochen. Es gibt immer noch einen Ausweg, so eine Notbremse, ein Exit-Szenario, würde man heute sagen. Es gibt die Möglichkeit zur Umkehr, zur Sinnesänderung und zur Buße an dieser Stelle. Gott sagt, die Sünde will nach dir greifen und nach dir wird ihr Verlangen sein. Du aber, du sollst über sie herrschen. Das heißt, du hast auch die Möglichkeiten dazu. Herrsche du über die Sünde, sonst wird sie über dich herrschen. Du hast die Wahl. Du hast die Möglichkeiten. Gib nicht auf. An sich ermutigt Gott hier zu einer Entscheidung. Und wir haben ja bis heute als Menschen die Wahl. Herrschen wir über die Sünde? Nutzen wir die Exit-Strategie? Gibt es einen Ausstieg aus Situationen, die sonst, wenn wir sie weiter betreiben, alles vernichten? Oder lassen wir uns von der Sünde, so wie es hier beschrieben wird, beherrschen, wo das Ziel, Ergebnis dann die Zerstörung ist von Beziehungen zu Gott und auch zum Nächsten? Und der Mensch wählt. Er hat die Wahl. So viel Freiheit lässt Gott. Gott bremst das nicht aus. Da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und erschlug ihn. Einem Satz, ganz kurz, undramatisch, ohne Emotionen dargestellt. Das Ziel entspricht der Tat. Oder dem Ziel entspricht die Tat. So kann es sein mit tödlichen Folgen. Und dann wissen wir, Abel ist tot, der Bruder ist weg. Es gibt keinen Rivalen mehr, keinen Konkurrenten mehr, auch keinen Streit mehr. Es gibt keinen Streit mehr. So eine Lösung, keine Feindschaft. Da ist keiner mehr, mit dem ich mich ständig reiben muss. Interessant, wer nicht weg ist. Gott ist nicht weg. Und er erkundigt sich bei dem, der noch lebt, nach dem, der beseitigt wurde. Wo ist dein Bruder? Wo ist dein Bruder? Wo ist dein Bruder, fragt Gott. Und gibt Kain ja damit eine Chance. Kain könnte ja sagen, ja, ich habe ein Riesenproblem mit dem gehabt. Und meine Emotionen haben mich so überfahren. Und ich bin so überwältigt worden, dass ich diesen Bruder erschlagen habe. Gott gibt mit dieser Frage, wo ist dein Bruder, dem Kain eine Chance. Kain kann jetzt seine Schuld bekennen vor Gott und auch sich seiner Gefühle bewusst werden. Es ist aber erschütternd, wie der Kain mit dieser Frage umgeht. Er antwortet mit einer Gegenfrage. Erstmal, ich weiß es nicht. Das ist eine Lüge. Dann, soll ich meines Bruders Hüter sein? Im Hebräischen heißt es, soll ich der Hüter eines Hirten sein? Der kann doch selbst auf sich aufpassen. Ist doch nicht mein Job. Diese Antwort ist eigentlich in der ganzen Dimension ein frecher Witz. Es ist unverschämt, so zu antworten. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Und die ganze Schuldfrage, die Möglichkeit nach der Umkehr und Buße, wird durch diese Schlagfertigkeit, soll ich meines Bruders Hüter sein, beiseite gefegt. Das steht gar nicht mehr zur Debatte. Das heißt, die eigene Schuld wird ganz schnell verdrängt und frech abgewiesen. Da gilt dann für den Kain die Unschuldsvermutung. Ja? Was habe ich mit meinem Bruder zu tun? Und der mit mir? Zeig ihn mir. Wo ist der denn? Und so lässt ein Mensch die Frage nach Gott und die Verantwortung für den Bruder, den Nächsten, ganz weit hinter sich. Kain ist mit Gott fertig. Aber Gott ist noch nicht fertig mit Kain. Er spricht immer noch mit dem Kain. Doch der Kain, der redet nicht von seiner eigenen Schuld oder der begangenen Tat. Abel, der erschlagene Bruder, kommt in diesen ganzen Reden überhaupt nicht vor, nach dem, was dann noch erfolgt. Stattdessen redet Kain von der Strafe, die ihn trifft, von den Folgen seiner Schuld, dass er jetzt keine Heimat mehr hat. Darunter bricht er zusammen und bedauert sich selbst. Selbstmitleid, das Schuldgeständnis und Umkehr. Eigentlich dramatisch. Und Gott? Gott lässt das zu. Gott lässt es zu, dass ein solcher Mensch heimatlos wird. Das Land Nod, so wurde es auch in der Übersetzung eben geschildert, ist ein Land der Ferne, der Heimatlosigkeit, des Getriebenseins. Da gibt's keinen mehr, zu dem ich zurückkehren kann. Da gibt's keinen Bruder mehr. Da gibt's auch keinen Platz mehr zum Opfern. Da gibt's auch ein Ackerfeld, also ein Bereich, der für mich auf einmal untauglich geworden ist. Da wird einer beziehungslos bis dahin, dass er von Gott verbannt wird. Und er wird gottlos. Weg vom Angesicht Jahwes, heißt es im Bibeltext. Und dann, wie ist Kains Mal am Schluss? Ein Schutzzeichen? Was ist das eigentlich? Es schützt Kain, ja, damit er nicht selbst erschlagen wird. Doch die Strafe bleibt, weil zwischen Strafe und Schutz kein Widerspruch besteht. Das Zeichen schützt den Kain vor der Bestrafung durch andere, vor der Rache. Denn es könnten ja auch andere auf einmal das Wort für diesen Abel ergreifen. Ich meine, damals war das sehr begrenzt, wenn man der biblischen Erzählung folgt. Aber es kann ja sein, dass auf einmal Leute für den Abel einstehen und Rache üben. Das Zeichen lässt aber die Strafe Jahwes aufrecht bestehen. Kain wird mit seiner Sünde leben müssen. Er hat die Wahl und hat gewählt. Er kann also nicht davonkommen vor Gott für die Schuld am eigenen Bruder. Aber er bleibt auch als Mörder und Rivale seiner Geschwister oder seines Bruders Gottes Geschöpf. Zum Schluss noch die Frage, wie kann man mit solch einer für mich deprimierenden und erschreckenden Erzählung leben? Wozu wird so etwas in der Bibel beschrieben und geschildert? Und wieso begegne ich diesen Verhaltensweisen heute noch? Vielleicht genau deswegen, weil es beschrieben wird und weil es sehr menschlich ist. Und weil diese Geschichte auch einlädt, uns mal auf bestimmte Rollen einzulassen. Wobei wir ja von der Bibel her wissen, wie solche eine Handlungsweise ausgehen kann oder ausgeht. Ich möchte nochmal zurück an den Punkt, wo man sich entscheiden kann. Ich glaube, dass jeder von uns die Entscheidung hat, wie er sich in bestimmten Situationen der Konkurrenz, des Vergleichs, der Frömmigkeit, des Wettbewerbs verhalten kann. Und da kann man aus bestimmten Rollen aussteigen. Auch wir haben die Freiheit zu entscheiden, leben wir Rivalität, Konkurrenz, Streit und Feindschaft, das gehört ja auch zum beruflichen Alltag. Wenn ich mitbekomme, wie Mobbing läuft bei manchen, bis dahin, dass sie ihren Arbeitsplatz verlieren. Oder wie Leute sich gegenseitig sekieren und übereinander herfallen. Rivalität und Konkurrenz. Die Bibel zeigt, dass es auch anders geht. Auch wenn diese Geschichte kein Happy End hat. Es gibt den Punkt des Miteinanders, der Kooperation, der Versöhnung des geschwisterlichen Miteinanders. Und schließlich stellt Jesus ja uns auch vor die Wahl mit dem Doppelgebot der Liebe, wo er sagt, du sollst Gott lieben über alles. Ich glaube, das werden Menschen tun, die mit Gott in Beziehung leben. Gott über alles lieben. Ja, da möchte ich meinen Glauben leben und meine Frömmigkeit. Und dann geht's weiter. Du sollst deinen Nächsten, da könnte man sagen, Bruder, Schwester, lieben wie dich selbst. Ich glaube, wir haben da die Wahl und können also aus dieser Geschichte in einer guten Weise aussteigen, wenn wir uns darauf einlassen. Amen.